mühsam, weil wir es uns selber schwer machen. Trotzdem überglücklich über die 3 Punkte. Wir wussten, das ist für uns ein Key-Game, ein Spiel. Wenn wir es gewinnen, dann sind wir einfach noch voll dabei, um uns qualifizieren zu können. Und darüber sind wir überglücklich.
Das sagt der FCB-Verteidiger Flavius Daniliuk. Der FC Basel, der gewinnt gegen Bukarest mit 3:1 und bleibt in der Europa League daheim makellos. Wieder hat der FCB aber Mühe in Überzahl. Wieder sehen wir krasse individuelle Fehler. Und wieder ist es der Xherdan Shaqiri, der, der alle in Schatten stellt. Und jetzt, da gilt es noch eine Rechnung zu begleichen. Also genug Themen haben wir sicher zum Diskutieren. Und schön sind auch dir wieder mit dabei zu einer neuen Folge vom Penalty-Podcast. Grüezi miteinander.
Bananenflanken, Schwalben, Blutgrätschi oder Pausenbier. Der Basilisk Penalty Podcast ist Fußball pur. Präsentiert von Emil Frey mit dem Ford Business Center und dem grössten Ford-Angebot für Firmen und Private. Emil Frey in Münchenstein. Und da sind unsere 2 Podcast-Stammspieler. Stefan Gutknecht und Kevin Wanschi-Chattat.
Der Winter, der ist irgendwie angekommen. Jedenfalls, wenn ich im Joggeli Jeremy Agbonifo zugeschaut habe, wo der zum Einwärmen eingelaufen ist ins Joggeli, Kevin. Hat man gerade noch gesehen, so die Augenpartie von Jeremy Agbonifo, so dick war der Impact vor dem Bukarest-Spiel. Ich habe es fast ein bisschen übertrieben gefunden. Was macht denn der im Winter? Hast du ihm irgendeinen Tipp?
Boah, er hat alles richtig gemacht. Ich habe es auch sehr kalt gefunden. Also, ich vertrage es auch nicht so. Irgendwie die Kälte ist nicht für mich. Also, er hat es sicher besser gemacht wie ich.
Schlussendlich kannst du nur gut performen, wenn du dich rundum wohlfühlst.
Ja, und vor allem abzogen, schnell mal etwas. Und irgendwann noch schnell etwas dazu holen, dass du dann wieder warm ist, ist schwieriger. Nein, also, ich finde schon, wir sind im tiefsten Winter ist natürlich übertrieben, aber schon sehr kalt.
Und was machst du denn, wenn dann mal der Winter richtig kommt?
Noch mehr anlegen oder nicht aus dem Haus rein.
Aber es hat ja wirklich auch noch punkto Kälte eine herzige Aktion gegeben vor dem Spiel. Der Flavius Daniliuk war der einzige FCB-Spieler, der sie aufgeregt waren, der die Hymne kam, der keine von diesen coolen Jacken angehört hat. Hat er so einem Kind gegeben, weil das offenbar kalt hatte?
Ich habe schon im Tunnel gesehen, dass 2 gezittert haben und ich dachte mir, warum gibt man denen nicht eine Jacke oder irgendetwas mehr? Und dann habe ich gesehen, dass da draußen noch mehr zittert, beide, und habe einfach meine Jacke hergegeben. Aber ich habe das schon mal woanders gesehen und deswegen habe ich es einfach genauso gemacht.
Sympathische Aktion.
Mega sympathisch. Ich bin froh gewesen, hast du den Moment für mich auch noch festgehalten gehabt? Wobei ich muss schon sagen, irgendwie so, ich weiß nicht mal, wird dein Nattel überhaupt noch unterstützt, die Software oder so, weil es ist schon sehr stark verpixelt gewesen.
Ich kann es auch sehr stark anzünden, bitte. Aber lohnt es aufs Spiel eingehen, weil das gibt ja auch genug zu reden, das 3:1 vom FCB gegen Bukarest. Wie fällt so dein Fazit zu diesem Spiel aus?
Du hast eigentlich heute Morgen noch gut gesagt, du hast dir schon Sorgen gemacht, über was schwätzen wir jetzt noch nach dieser roten Karte, wo es dann noch nicht zu dem Penalty gekommen ist. Es wird ein Selbstläufer. Das war tatsächlich auch meine Gefühlslage. Und ich dachte so, okay, ja, mal schauen, was wir dann im Fall noch so ein bisschen berichten können. Man hat gewusst, oder man hat die Erwartung gehabt, man muss den Gegner schlagen. Die 3 Punkte müssen in Basel bleiben. Aber es ist dann irgendwie doch noch eine recht komplizierte Sache geworden, irgendwie.
Ein richtiger Knorz hat es mir gedacht. Und auch der Ludovic Magnin hat das, was passiert ist, zusammengefasst.
Ich glaube, wir haben mit dem Feuer gespielt heute. Wir haben viele Torchancen gehabt, aber wir haben auch den Gegner sehr oft eingeladen mit einfachen Ballverlusten, um ein bisschen Selbstvertrauen zu tanken.
Ich glaube, man kann sagen, der Start im Match war okay gewesen. Bukarest hatte ja mal eine Abschlusschance gehabt, dann aber mal auch der FCB. Dann die spannenden Minuten, wo es die rote Karte zuerst gibt gegen den Bukarest-Goalie. Dann der Penalty, wo der Xherdan Shaqiri verwandelt. Auch, wo ja schon zusammen mit dem Moritz Broschinski bei dieser Aktion beteiligt war, wo zur roten Karte geführt hat. Und dann aber Anstatt eben das Spiel kontrollieren, ist es zwischen der 20. und der 40. Minute ganz wild geworden, ganz zerfahren.
Es ist eben so, du hast ja vorhin angesprochen und auch der Ludovic Magnan hat es dann nachher gesagt, oder? Also wenn der Gegner es so einlädt, ist zu Chance und das auch noch, wenn du ein Mann mehr bist, dann ist das schon sehr fragwürdig. Also irgendwie so, habe ich so richtig können verstehen, wenn er so richtig rot angelaufen ist und seine Spieler angeschrien hat.
Mehrmals wirklich dort aus der Haut gefahren, der Ludovic Magnan hat ihn geärgert. Was ja wirklich war, also ich habe es ganz komisch gefunden, dem Spiel zuzuschauen und irgendwie das zu fassen, das zu greifen, was da passiert. Also der FCB hat vorwärts gespielt, versucht, viele Goalchancen zu kreieren. Positiv, oder? Von dem her, man hat schnell versucht, auch tief zu antizipieren, nicht lang hinten durchspielen, schnell die erste Linie überspielen. Okay, alles gut. Dann hat man aber vorne immer wieder Fehlpässe drin gehabt, wo man vielleicht zu ungeduldig war, zu unsauber. Und dann hat es natürlich brutal viele Umschaltmomente gegeben für Bukarest, wo der FCB einfach auch keine gute Restabsicherung gehabt hat oder eine gut vorwärts verteidigt hat, sodass eigentlich ihre Stürmer den Ball können aufdrehen und dann mit viel Tempo auf die Verteidiger loslaufen. Also das ist das, was für mich auffällig war, dass es dort einfach nicht gestimmt hat, die Abstände zwischen den verschiedenen Mannschaftsteilen.
Ja, also den Eindruck hatte ich auch gehabt, dass man zum Teil eben nicht nur einfach die Fehlpässe gehabt hat, sondern einfach auch zu weit weggestanden ist. Wobei man muss schon schauen, wie der Darius Olaru von Bukarest, Steaua Bukarest. He?
Nicht Steaua Bukarest, bitte. Das ist der FCSB Bukarest. Das ist nochmal etwas ganz anderes. Die auch Bukarest ist anders. Ich empfehle dir einen Artikel in der BZ über die Vergangenheit und die Historie von diesem Club, respektive eben mit Namenswechsel und allem.
Er ist ein Fauxpas von mir, also.
Bleiben wir bei Bukarest.
Bukarest, okay. Der hat das richtig gut gemacht. Also nochmal, ich rede jetzt von Darius Olaru, wo ich finde, hat es mega gut gemacht. Eben in Unterzahl, immer wieder Chancen kreiert. Am Schluss dann auch noch das Goal gemacht, wo er da durch Barisic stehen lässt. Natürlich auch unglücklich, er rutscht dort weg. Aber auch der Abschluss gibt es nicht zu halten für Marvin Hitz.
Das war sensationell gewesen. Aber eben, dass es überhaupt so weit kommt, dass die Spieler so viel Goalabschluss gehabt haben. Ich habe mal auf die Statistik geschaut. Nach 40 Minuten hat Bukarest 7 Abschlüsse zu verzeichnen gehabt. Und das in Unterzahl. Und das sind Abschlüsse gesehen. Ich habe mich fast zum Teil wieder an Lausanne erinnert gehabt. Ich meine, dort hat der FCB den Gegner auch eingeladen zum Goalschießen mit brutalen individuellen Fehlern. Und ja, ich kann nur sagen, wenn Bukarest ein bisschen effizienter, vielleicht ein bisschen mehr Qualität gehabt hätte in der Offensive, ja, dann hätte der FCB nicht müssen reklamieren, wenn schon in der ersten Halbzeit der Ausgleich passiert.
Am Schluss hat es einfach müssen kontrollierter sein. Ich meine, auch gegen IB im Match vorher schon sind sie lange in Überzahl gewesen, haben dort irgendwie nicht wirklich können viel mehr daraus machen. Das Gleiche ist passiert jetzt am Donnerstag gestern oben, hat es auch wieder einmal einen Weltklasse Cerdan Shaqiri, wenn man so darf sagen, eigentlich gebraucht gehabt, wo dann nachher aus diesen Chancen, aus diesen Situationen halt einfach oftmals auch das Richtige macht, auch wenn ein Chip misslingt, dass er dann halt gleich noch ins Goal hineinrollt.
Cerdan Shaqiri, der Unterschiedsspieler gesehen, einmal mehr. Wenn wir drauf schauen, hat es für mich vor der Pause noch so eine Situation gegeben, jetzt sinnbildlich für die erste Halbzeit, nach einem Eckball hätte es ein Konto können geben und eigentlich wären etwa 2 Bukarest-Spieler losgelaufen gegen den Sisse, der hinten gesehen ist. Dann ist zum Glück aus Basler Sicht nur einer von denen ausgerutscht, so dass man die Situation hat können entschärfen. Es ist für mich so gesehen, so leichtfertig, wie der FCB mit einer Überzahlsituation umgeht, gegen einen Gegner, der nicht schlecht ist, aber wo der FCB muss eigentlich im Griff haben, gerade noch einmal, wenn man in Überzahl ist.
Ich kann gar nicht viel mehr dazu sagen, Stefan, du hast absolut recht.
Das Thema Überzahl haben wir dann auch noch mit dem Flavius Daniliuk angesprochen. Und er hat halt schon gesagt, es macht etwas im Kopf.
Einfach etwas Mentales macht das mit einer Mannschaft, mit einem Spieler selber, weil du denkst, dass es einfacher wird, aber genau dann wird es schwer, weil die andere Mannschaft eben mehr auf den Platz lässt.
Das muss man schon sagen. Bukarest hat alles reingeworfen.
Es ist von Anfang an, also sie haben relativ früh die rote Karte bekommen. Dann bist du eh noch fit. Ja, es kann dich zusammenschweissen. Jeder muss noch mal mehr aus sich rausholen. Macht es schwieriger. Ich glaube, das Mentale, das er anspricht, das ist schon auch so. Wenn ich zurückdenke, im Beachsoccer die rote Karte gilt für 2 Minuten. Oder bis das nächste Goal schiesst, oder? Und dann ist schon auch so. Du weißt ganz genau, jeder erwartet jetzt, dass du eben das Goal machst. Und umso mehr erwartet man es, wenn es noch wichtig ist, oder, dass du dann halt das Goal machst, weil das eigentlich so wie die grosse Chance ist. Aber eben da nochmal, man hat 80 Minuten noch gehabt, gestern zu oben, weniger.
Ja, es war so ein bisschen mehr als 70, wo man in Überzahl gesehen
hat. Ja, dann mit einer langen Nachspielzeit noch in der Halbzeit. Nein, aber ja, klar, eine lange Zeit, wo du einfach in Überzahl bist, ich glaube, genug Zeit, um dich auch dort als FC Basel sammeln und halt einfach ja, gegen die Mannschaft oder die Mannschaft kaputt laufen, sozusagen.
Das ist das, dass man, auch wenn man eben, was ich vorher gesagt habe, schnell nicht wollen, vorwärts spielen, ab und zu eben die Kontrolle vermissen lassen. Also, irgendwann muss man dann immer sagen, hey, los, jetzt machen wir einfach mal keine Fehler mehr. Weil das ist das gewesen, wo mir dann auch in der zweiten Halbzeit noch einmal aufgefallen ist. Der FCB hat das Gegengoal bekommen. Ich finde, da kann man positiv rausstreichen, dass man Moral bewiesen hat. Also es ist dann nicht so gewesen, dass gerade uns Verunsicherheit zu spüren war bei den Spielern. Man hat auch nicht hektisch angefangen zu spielen. Natürlich das Goal, dass der Moussa Sissé da ist, wo schießt, der Ball geht am Pfosten zum Cerdan Shaqiri, kann man vielleicht sagen, glücklich, dass der Ball dort vor in die Hand geht, muss aber sagen, zum Abschluss kommt es mit einer tollen Kombination über die rechte Seite, Moritz Broschinski ist dort auch beteiligt und dann macht man das Goal, aber kurz der Farbe hat Bukarest wieder eine extrem gute Chance, weil man nicht konsequent zurückschafft. Gerade auch in Sisse wieder der Fall gewesen. Und das ist das, wo mir dann auch nicht in den Kopf geht. Du hast eigentlich wie mit dem Ausgleich den Warnschuss gehabt und weisst, okay, wir haben es hier schlecht gemacht. Der Barisic, natürlich passiert ihm dort entscheidend Fehler, aber dass dann gar keiner in der Nähe ist, der vielleicht noch könnte unterstützend wirken. Und dann passiert das fast wieder. Das muss doch ein Warnschuss sein, dass eins sind, dass das sicherlich nicht noch einmal passiert.
Es war fahrlässig und man hat es auch nicht nur an der Reaktion von Ludovic Magnin, vom Trainer vom FC Basel, gemerkt, den ich schon angesprochen habe, sondern Marvin Hitz, oder? Klar, er ist dann da, um auch noch gewisse Situationen auszubaden, aber natürlich, er hat auch keine Freude gehabt, dass er dort so geprüft worden ist, grundsätzlich. Und apropos Sisse und Broschinski, wir haben letzte Woche noch ein Zwischenfazit gemacht. Der Broschinski und der Sisse sind zum Zug gekommen gestern zu oben, weil der Albion Ayeti und Dominik Schmid angeschlagen gewesen sind und nicht haben können mitwirken. Der Soticek hat vor dem Otele noch den Vorrang bekommen gehabt. Was ist so dein Fazit nach diesem Match?
Also wenn wir zuerst auf den Moussa Sisse reingehen, finde ich, muss man vorausschicken, dass es gerade für ihn nicht einfach ist, in so einem Match zum Zug zu kommen und gerade reinzufinden, weil, darf auch nicht vergessen, der Dominik Schmid ist ja der, der eigentlich immer spielt. Und dann kommt so ein Junge, noch mit wenig Erfahrung, auch international, in so einem Spiel rein. Das ist schon eine Challenge, finde ich, muss man vorausschicken. Und finde eigentlich, dass es zuerst ganz solid gemacht hat die ersten Aktionen, die er vorwärts verteidigt hat, in der gegnerischen Platzhälfte, giftig, präsent in den Duell, erfolgreich können bestreiten, aber dann doch abbaut und gerade wenn es ums Goalverteidigen geht, in der eigenen Platzhälfte, hat er zum Teil nicht super verteidigt und im Spiel mit Ball, ja, auch nicht immer gut agiert. Also, das Gegengoal, das passiert, vorausgegangen ist ein Foul von ihm nach einem Ballverlust in der gegnerischen Platzhälfte und eben, es hat eine normale Situation gegeben, wo er sich offensiv einschalten will, wo man dann ja, fast zurücktrabt und dann eine riesen Lücke hinten ist. Also finde ich, sehr durchzogen, sein Auftritt.
Ja, ich habe nämlich auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, so hey, oft irgendwie offen gewesen, seine Seite auch, gerade wie du gesagt hast, eigentlich dann noch eine, in der Situation, in der eigenen Platzhälfte, wenn es ums Verteidigen gegangen ist, so meine Wahrnehmung war, hey, das ist eigentlich noch ein spannender Spieler mit einem recht Offensivdrang, noch recht cool für so einen Außenverteidiger. Natürlich, wenn er dann nachher auch noch verteidigen wird. Und wir gehen sicher nachher auch noch ein bisschen drauf ein, aber ich bin noch ein bisschen durch die Statistiken gegangen und dann ist gestanden, dass der Moussa Cissé eigentlich 10 Bälle abgefangen hat, sozusagen. Und dann ist das eigentlich irgendwie doch auch noch etwas, was für ihn gesprochen hat. Natürlich, das, was mir halt gerade auffällt, oder, ist, dass die Fehlpässe und die, ja, gewisse Situationen, die fahrlässig sind, aber der hat irgendwie dann gleich auch für die Defensive noch recht viel gemacht gehabt. Also er hat jetzt ein Match gespielt, 10 Bälle abgefangen. Im Vergleich, der Vujo, der jetzt in allen 4 Spielen zum Einsatz gekommen ist, hat auch 10 Bälle abgefangen gehabt, oder? Also dann noch eindrücklich gefunden gehabt. Und ich habe dann auch noch im Kopfsituation, wo der Cissé eigentlich auch recht mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Agilität auch gerade wieder mal einen Ball gewonnen hatte, den Zweikampf, oder? Also ich glaube, das ist noch einer, der recht spannend kann sein.
Vom Profil her definitiv, wo halt eben Offensivverteidigung positiv, aber man darf auf die Defensive nicht vernachlässigen. Und gerade das für ihn, eben so ein bisschen das Leichtfertige, Fahrlässige, habe ich dann in der zweiten Halbzeit, ist mir das auch aufgefallen, wo dann der FC bis 2-1 geschossen hat. Und eben nach diesen schwierigen Aktionen haben wir dann auch gesehen, der Luigi Nocentino, der Assistenztrainer vom FCB, hat dann doch das ein oder andere Mal ganz klar reingerufen, wo der FCB den Ballbesitz hatte und es ist führen gegangen. Hast du gerade gesehen, wie er Zeigefinger offen gemacht hat, hey, hinten klare Überzahl haben, nicht wieder reinlaufen. Das ist dann halt schon ein wichtiger Punkt.
Mo Broschinski, 1-1 mit dem Goalie, holt die rote Karte
raus.
Gut.
Gut. Gut. Ball ab, tolle Karte. Also Eckball gut verteidigt vom FCB. Umschaltsituation, Doppelpass mit dem Shaqiri, auch holt die rote Karte raus. Beteiligt beim Goal vom Shaqiri, beim zweiten, wo er den Ball zurücklegt zum Cissé. Aber ja, für eine gute Note reicht es dann am Schluss sicherlich nicht, weil er hat auch gestern wieder Situationen drin gehabt, ja, wo man fast ein bisschen einem kann leid tun.
Aber nochmal, die Situation dort, der richtige Entscheid war in dem Fall, dass er dort versucht zu schiessen.
Ja, also ich glaube, es stimmt, war schon überrascht, dass der Goalie wirklich rauskommt. Hat jetzt nicht gedacht, dass der Goalie in dem Moment so weit rauskommt.
Ja, aber das siehst du. Also,
ja, natürlich, aber wenn du gehst in die Tiefe, dann siehst du natürlich, aber ich sage nur, dass der Goalie da kommt, das kannst du nicht unbedingt erwarten als Stürmer, aber dann siehst du es und dann will er den Ball ins Goal schießen.
Ich habe, okay, meine Reaktion war so, zum Glück hat der Goalie den Arm da draussen gehabt und holt noch die rote Karte. Keine Ahnung, vielleicht wäre der Ball auch noch reingegangen und dann wäre natürlich alles super und top gewesen. Aber ich glaube, ich hätte den Ball neben durchgelegt und dann nachher abgeschlossen. Ja, spannend war. Also, es hat mich einfach noch Wunder genommen, was du in dieser Situation gemacht hast.
Nein, ich sage, ist sicherlich dort gut rausgekommen, wo die rote Karte raus. Aber es hat dann andere Situationen gegeben, ja, wo man den Ball wieder nicht kann behaupten. Einmal ist es aber auch so unglücklich gewesen, wo er eigentlich abschließt und dann steht der Trauer im Offside. Also es sind so Situationen gewesen, ja, schlussendlich bleibt halt dann auch wieder eigentlich auf der Fakt, dass er sich nicht wirklich hätte können aufdrängen.
Es tut einem schon fast mega leid, weil er ist so bemüht und du siehst auch an seinen eigenen, an seinen eigenen Körpersprache ein bisschen, dass er halt so mit sich kämpft, oder? Und selber irgendwie einfach nach dem Glücksgefühl, nach dem Moment sich sehnt. Und dann einfach, ja, tut dir schon ein bisschen leid, zum Teil, wie er so unbeholfen wirkt.
Was ich noch anfiege, von wegen der Aktion, die dann zur roten Karte geführt hat, was ich beobachtet habe, was ich auch wieder eine coole Aktion finde vom Flavius Daniliuk, ist nämlich der erste gewesen, der zum Broschinski gegangen ist und ihm abgeklatscht hat und dann, ja, gelobt hat, dass er dort die Aktion gemacht hat. Also finde ich, ist doch auch ein Zeichen einfach untereinander, wenn der Innenverteidiger Führer rennt zum Stürmer und dann eigentlich für die Aktion beglückwünscht. Und ich glaube gerade ein Moritz Broschinski, der eben noch nicht so viel Erfolgserlebnis gehabt hat, dass das einen bestärken tut und ein gutes Zeichen ist, dass es da ein Miteinander ist.
Ich bin mega Fan von so Aktionen. Also wenn man so die kleinen Teilerfolg während man einen Match kann zusammen zelebrieren und einander aufbauen kann, glaube ich, ist das so ein bisschen eine unbekannte Waffe, wo sehr effektiv kann sein, weil das halt einfach für Dynamik extrem viel kann bewirken, oder? Weil eben kritisiert wird im Fußball sowieso die ganze Zeit. Ich meine, allgemein im Sport, wenn du das einmal so ein bisschen, ich muss jetzt schnell ausschweifen, weil ich das einfach selber spannend finde, aber und vor allem ich selber auch so ein bisschen in dieser Parallelwelt gewesen bin. Wenn du es schaffst, wenn du in den Job gehst, dann bist du einfach dort, du machst etwas gut, okay, bekommst nicht ständig Feedback, aber gefühlt im Fußball oder im Sport allgemein hast du mit jeder Berührung, mit jeder Bewegung, mit jedem Laufweg, hast du irgendjemanden, der dich anschreit oder dir irgendetwas sagt, oder? Und mit so viel kleinem Feedback müssen umgehen und dass man dann halt ab und zu so ein das Positive auch vernachlässigt oder das immer nur an einem Goal hängt oder an einem Assist, ist fast schon schade. Darum finde ich es auch schon cool, wenn man Verteidigungssituationen tut zelebrieren, aber natürlich auch so kleine Sachen wie, du hast eine Penalty rausgeholt. Ja.
Ich glaube, Flavius Daniluk ist da sehr gut für die Mannschaft. Wir haben schon mal von ihm gehabt, hat uns ein tolles Interview gegeben, so ein bisschen über seinen Werdegang erzählt. Und da merkt man, das ist einer, der auch das Miteinander sehr wichtig ist und wo eben auch die Mitspieler pushen. Nebst dem, dass er gestern für mich neben Xherdan Shaqiri der beste Mann war, weil er praktisch 100% Zweikampfquote hatte. Das ist einmal so eine halbe Wrestling-Einlage, wo einer von Bukarest schnell den packt, aber der ist standhaft geblieben und hat natürlich einmal auch kurz vor Schluss einen Bock drin gehabt mit einem Ballverlust, aber sonst wieder absolut solid im Hinten-Raus-Spiel, in den Duell. Also sehr wichtig, der Mann. Und noch kurz zum Migo, was du vorher gesagt hast mit den Fehlern, gerade so etwas so ein Moussa Cissé. Ich finde den auch, weißt, dürfen wir uns auch nicht mit immer vergegenwärtigen. Der Match, der Ludovic Mania hören wir nachher nochmal gerade. Ich meine, der Flavius Daniluk hat es eingangs gesehen, es war ein Keygame gewesen. Man hat gewusst, das ist das Heimspiel, wo man muss gewinnen, wenn man wirklich will, können mitreden um einen Einzug in die nächste Runde von dieser Europa League. Und dann spielst du Cissé von Anfang an in diesem Match, ist nicht viel Spielpraxis. Eben mit so Situationen können umgehen, darf man einfach auch nicht vergessen, wenn man über eine gewisse Mentalität redet, Frische im Kopf, dass es dann auch nicht immer so einfach ist, wenn dann ein paar tausende Fans ringsherum sind, mit so Situationen klarkommen.
Also, das bringt mich gerade zu einem nächsten Punkt aus den Statistiken, die ich jetzt rausgesucht habe. Nur 7 Spieler vom FC Basel sind in allen 4 Spielen zum Einsatz gekommen. Finde das schon auch noch eindrücklich, zeigt auch, dass man irgendwie viel rotiert, oder? Dass viele irgendwie zum Zug kommen, dass man vielleicht auch noch nicht wirklich so die Idealelf gefunden hat. Der Xherdan Shaqiri tatsächlich der Spieler mit den meisten Minuten, 354 von möglichen 360 Minuten. Und dann nachher kommt Leroy mit 332 Minuten. Und dann bist du erst bei 270 Minuten, wenn du in einer Bari sitzt, also viel, viel Wechsel.
Dominik Schmid, wo dort halt fehlt, wenn 90 entgangen sind, genau, gegen Bukarest. Aber ja, bei diesen Statistiken sicherlich auch das, wo man, wenn wir auf die Spieler drauf eingegangen sind, dass generell gestern eben verschiedene Rädchen nicht so funktioniert haben. Gerade der Leroy, den du ansprichst, ist auch immer noch ein bisschen auf der Suche nach der Konstante. Auch der Medinho, da wechseln sich tolle Aktionen, wo man sich gut aus dem Klammerung lösen kann, ab mit zum Teil wieder sehr einfachen individuellen Fehlern. Also die Konstanz dort im Zentrum ist noch nicht gegeben und der Quandre, die ist für mich auch wieder da gesehen. Gestern gut nachgesetzt in ein, zwei Situationen, aber da hast du auch wieder gesehen, ja, das ist für mich auch dann wieder leichtfertig gesehen in der einen Aktion, wie er dort agiert. Und da merkst du schon, dass halt das Gefüge vom FCB auch mit einzelnen Puzzleteilen einfach noch nicht so gefestigt ist. Ich glaube, das kann man schon noch so festhalten. Und dass man halt jetzt auch wieder vor neue Situationen gestellt worden ist. Also ich meine, die lange Überzahl, man hat es gegen Ibe schon gehabt mit einer Halbzeit und ich glaube, das kann man festhalten, dass man doch, wenn man in Überzahl spielt, man hat Mühe zwar wieder gehabt, aber dann doch deutlich mehr Chancen rausgespielt hat im Vergleich zum Ibe-Spiel. Also man hat dort schon bessere Aktionen gehabt. Es ist nicht so gewesen, dass der FCB glücklich nur durch Standardsituationen zu Goal-Aktionen gekommen ist. Nein, der FCB hat sich hier im Vergleich zum Ibe-Spiel, wenn es rein darum geht, Überzahlsituationen ausnutzen, verbessert.
Absolut. Und eben, ich habe ein paar Statistiken rausgesucht und der FC Basel, also jetzt auf Europa League nochmal bezogen, oder? Der FCB befindet sich überall mehr oder weniger eigentlich im oberen Drittel, oder? Und das heisst doch auch irgendwie, okay, ja, die Mannschaft ist da, die ist parat, ist präsent, jetzt zum Beispiel auch bei den Torversuchen, oder? Auf Rang 6 mit 62 Versuchen. Man muss überlegen, du hast sicher geübt. Wie spricht man die Mannschaft aus, die momentan auf dem ersten Platz ist?
Der FC Mittelland.
Genau, danke schön, Stefan. 11 Goals gemacht, am meisten Goal geschossen, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, momentan in der Europa League, bei 59 Versuchen, also effizienter, und aber nur auf Rang 32 bei den Angriffen und trotzdem Platz 1. Also die machen viel weniger Angriff als andere Mannschaften, viel, viel weniger Angriff, aber sind einfach sehr effizient, oder? Ich habe das jetzt alles nicht wirklich noch ein bisschen analysiert oder eine Struktur geschaffen, wieso das so sein könnte. Aber ich finde einfach nur von der nackten Zahl das schon sehr spannend.
Und der FCB, wenn wir gerade bei dem sind, wo du gesagt hast, wenn es um Zahlen geht, eben so ein Zwischenfazit, weil es ist das vierte Spiel in der Europa League, bietet auch eine gute Gelegenheit, zum zu schauen, wo steht denn der FCB? Also in dieser Ligaphase von der Europa League aktuell auf Platz 17, damit wärmen eine Runde weiter, weil vor dieser Kampagne haben wir gesagt, das Ziel ist, unter die ersten 24 Teams zu kommen. So viel Vergleichswert hat man nicht, aber so in der Vergangenheit hat dann etwa 10 oder 11 Punkte gelangt. Aktuell hat der FCB 6 Punkte aus 4 Spielen und ist, damit kann man sagen, schon auf Kurs. Also angesprochen auf die Zwischenbilanz in der Europa League, hätte Ludovic Magnin das gesagt.
Wir sind sehr erleichtert, dass wir diese so immens wichtig 3 Punkte geholt haben. Die können für ein Weiterkommen ganz entscheidend sein.
Ich kann nur beipflichten, wenn wir zurückschauen. Du hast 3 ganz harte Brocken gehabt mit Freiburg, Stuttgart und Lyon. Und jetzt gegen Bukarest, ein Team, das rein vom Kadermarktwert weniger hoch ist wie das Kader vom FCB. Darum ist man als Favorit in das Spiel gegangen. Die Aufgabe haben wir gelöst. Spitz gesagt, Ende gut, alles gut. Und mit 6 Punkten aus 4 Spielen stimmt der Weg.
Der Weg stimmt. Ich glaube, eben, wenn man so zurückdenkt, gerade am Match gegen Lyon oder auch gegen Freiburg, wenn man weiss, dass es noch mit drin gelegen wäre, ist es natürlich schade, sind nur 6 Punkte, aber ja, am Ende vom Tag ist es okay. Eben, wichtig war, dass man die Pflicht erfüllt hat gestern. Jetzt wartet das ja noch Genk auswärts und Aston Villa hat man dann noch daheim.
Ein toller Abschluss von der Europa-League-Kampagne in diesem Jahr.
Genau, absolut. Und dann haben wir wieder ein bisschen mehr als Punkte und dann sind es noch 2 Matches im Januar mit Red Bull Salzburg und Viktoria Pilsen. Richtig ausgesprochen?
Man kann mir fast nicht dagegen sagen.
Super, danke. Ja, also ich glaube, man ist definitiv auf Kurs. Man kann Punkte noch sammeln. Sollte drin liegen, dass man das Ziel erreicht.
Vor allem eben, wenn man sieht, man hat zum Beispiel ein Heimspiel gegen Viktoria Pilsen, wo dann auch so ein Team ist, wo du sagst, okay, das ist das, wo du musst packen, so ein Team, wenn du schon Runde weiterkommen. Und gegen Genk, ja, geht es auch darum, dort Punkte zu ergattern. Nur man muss man auch sehen, die sind nicht schlecht, die Belgier. Die sind im Moment auf Platz 13, also besser klassiert wie der FCB. Hat in einem wilden Spiel auswärts gegen Braga gewonnen mit 4-3. Und die Portugiesen sind bis jetzt makellos gewesen. Vorher hat Genk unentschieden gemacht gegen Betis Sevilla, hat gegen Ferencvaros, der gut drauf ist, verloren, gegen Glasgow Rangers gewonnen. Also von dem her wird das dann auch nochmal, wie es halt immer ist, europäisch, hartes Stück Arbeit. Aber man darf immerhin die 6 Punkte mitnehmen, mit der Gewissheit auch, man hat grosse Brocken gehabt und man hätte dagegen heben können. Freiburg war so ein Match, wo du denkst, hey, da hätte ein bisschen die Power gefehlt. Aber ist doch eben eine Entwicklung erkennbar gewesen, weil man auch gegen Stuttgart ein Ausrufezeichen geschafft hat. Und von dem her man positiv gestimmt, eigentlich in die nächsten europäischen Spiele darf gehen.
Nochmal, der FC Basel hat sehr junge Spieler, eine eher unerfahrene Mannschaft. Ich weiss, man sieht immer gerne, wenn man es nur an dem aufhängt, aber das sind alles solche, die ein Talent haben, ein Potenzial haben, wo sich auch zeigen wollen. Am Ende vom Tag ist es aber auch extrem wichtig, dass man einen Sherdan Shaqiri dabei hat. Er ist einer der Torschützenkönige momentan in der Europa League mit seinen 3 Goals.
Also ein König ist er noch nicht. Er führt einfach Goalschützenlisten an mit ein paar anderen. Ich weiss, wir würden gerne überhöhen, aber warten wir mit dem König noch.
Er führt die Torschützenliste an mit seinen 3 Goals und anderen Spielern noch. Ja, ich glaube, die Mannschaft hat noch ein paar Matches, bis sie sich findet, bis sie gefestigt ist. Und ich denke, wenn wir jetzt auch in der Winterpause, wo gleich auch schon wieder ansteht, klar, wir haben jetzt erst noch die Nazi-Pause nach dem Match am Sonntag gegen Lugano, aber wenn man in der Winterpause dann nochmal kann gut miteinander arbeiten, Zeit hat, ich meine, jetzt hat man alle drei, vier Tage ein Match, kannst auch nicht irgendwie viel schaffen, oder? Dann kommt das, glaube ich, schon auch gut.
7. Pflichtspiel in 22 Tagen steht jetzt an, am Sonntag daheim gegen Lugano. Also ein happiges Programm, du hast es gesagt, das ist dann einmal wieder das Thema, die Frische im Kopf auch zu haben. Und Lugano, ja, da denken wir eigentlich ungern zurück.
Ich will unbedingt mit einem Sieg in die Nazi-Pause und gegen Lugano unbedingt hier daheim gewinnen. Also wir haben natürlich auch eine Rechnung offen und die wollen wir wieder begleichen am Sonntag.
Der Cerdan Shaqiri gibt die Marschrichtung vor für das Heimspiel gegen Lugano am frühen Sonntagnachmittag um 2. Und er spielt natürlich auf dem Match an, wo der FCB früh in der Saison hatte, im Tessin, wo furchtbar rausgekommen ist, respektive die erste Halbzeit dort, wo am FCB eigentlich alles abgegangen ist.
Ja, ich habe schon letzte Woche gesagt, dort hat man sich einfach irgendwie den gesamten Umstand schon erschlagen gehabt, bevor man überhaupt irgendwie versucht hat, den Match zu spielen. Ich meine, ja, es war sehr heiß gewesen, aber natürlich auch für den Gegner etc. Es war eine heisse Zeit gewesen. Es darf einfach keine Ausrede sein. Der FC Lugano ist brutal schlecht in die Meisterschaft gestartet und ausgerechnet in dieser Phase verliert man gegen die Mannschaft, also gegen den Lugano. Das hätte nicht dürfen sein. Der FC Lugano hat sich langsam gefangen, kann man so sagen. Die letzten 5 Matches, die sie gehabt haben, haben sie 4 davon gewonnen. Wobei einer habe ich jetzt so ausklammert. Das wäre gegen St. Gallen gewesen, der hätte abgebrochen werden wegen dem Regen. Und wenn man dort aber die Bilder anschaut, dass Spieler dort noch rumgerutscht sind auf ihren Büchern und so, kann man schon auch davon reden, es ist irgendwo ein Stück weit wieder Ruhe eingekehrt in dieser Garderobe und vor allem auch wieder eine Freude.
Das ist sicherlich so. Ich meine, gut, du hast sicherlich den Sieg gegen Luzern, die Runde Fahr, wo doch eher glücklich zustande gekommen ist mit 2 tollen Weitschuss-Goal, aber schlussendlich hat man so einen Match können gewinnen und Lugano wieder, sage jetzt, positive 3 können geben gegen St. Gallen. Das sind wirklich spezielle Bilder gesehen aus der Sonnenstube, aus dem Tessin, was so richtig runtergelassen hat. Aktuell aber immer noch der Renato Steffen, der ausfallen tut. Aber ja, man weiss, was Lugano auszeichnet. Einerseits eine Mannschaft, die sicherlich gut am Ball ist, aber natürlich auch ein Umschaltspiel beherrscht, wo zu den Besten gehört von dieser Liga.
Ja, und das wird genau wieder eigentlich der Ansatz sein. Nehme ich einfach fest einmal an gegen den FC Basel, dass man da wird kommen und dann natürlich genau auf die Umschaltmomente wird abwarten, versuchen auf ein Konto zu spielen. Am Schluss, da habe ich auch die Zahl rausgesucht gehabt, man spielt gegen einen Gegner am Wochenende, der am wenigsten 2 Kämpfe in der Liga bis jetzt gewonnen hat. Das heisst, Basel muss dort in die 2 Kämpfe gehen oder die Spieler ärgern vom FC Lugano und natürlich dann halt einfach das Spiel so schnell wie möglich positiv gestalten.
Ich finde es sehr wichtig, dass man da ein Erfolgserlebnis hat, weil wenn man so die Pflichtspiele anschaut, die Periode von der letzten Nazi-Pause bis jetzt, muss man schon sagen, ist es nicht immer nur einfach gewesen für einen FCB. Man hatte 3-0 gegen Winterthur drin gehabt, gegen Inferiors Winterthur, noch unter Muli Faden, der viel höher hätte ausfallen müssen. Man hat das Debakel drin gehabt gegen Lausanne, das 1-5, Sieg gegen Zürich, wo man es gut gemacht hat, und der Unentschieden gegen IB, wo unter den Umständen ja eher eine Enttäuschung war. Also von dem her, um die Periode abschließen, wäre es schon wichtig für einen FCB, auch mit dem Blick auf die Tabellen, auch wenn wir frei sind, aber trotzdem, dass du das Heimspiel durch positiv gestalten.
Es ist extrem wichtig, dass man das Heimspiel positiv gestalten. Ich meine, der FC Thun hat mittlerweile schon einen Abstand oder Vorsprung von 6 Punkten. Also wenn der FC Thun jetzt wieder gewinnt am Wochenende, dann wäre es dann plötzlich schon 9 Punkte, wenn der FC Basel wieder verlieren würde. Ich glaube, der Abstand, der sollte sich jetzt nicht noch weiter vergrössern, dass man dort dranbleibt Und ja, aber ja, wie du es eigentlich gesagt hast, wenn du so die Periode anschaust vom FC Basel, auch gegen den FC Zürich, man hat die Pflicht erfüllt, aber so wirklich so eigentlich so die Überzeugung, wie auch gegen den FC Winterthur, hat ein Stück weit einfach immer gefehlt gehabt, oder?
Aber das finde ich schon, das, was du jetzt gerade gesagt hast, schon spannend. Weißt du, wenn man darüber redet, nach 12 Spieltagen hat der FC Thun 6 Punkte mehr als der FCB. Schon noch verrückt. Aber gerade die Superliga-Runde finde ich rein so von der Affiche an jetzt ein paar coole drunter, weil Winterthur spielt gegen GC. Und wenn Winterthur den Match gewinnt, dann ist man dort wieder voll dabei, wenn es darum geht, um einen Barrageplatz, Klassenerhalt. Dazu spielt St. Gallen gegen IB, also das Duell zwischen dem dritten und dem vierten. IB muss natürlich schauen, wie viele Spieler noch zur Verfügung stehen, nach roten Karten, dann der Eddie Mills und Fernandes, der viel länger ausfällt. Aber ja, schöne Duell, wo die Superliga wieder bietet.
Ganz eine spannende Runde, die halt auch wieder ausschlaggebend sein kann. Nach dieser Nazi-Pause geht sozusagen in die Schlussphase von dieser Herrunde. Und für FC Basel auch wieder ganz viel Match in wenigen Tagen. Und ja, und das muss man jetzt auch versuchen, dass man dort nicht noch, ja, halt einfach die Punkte noch kann sammeln.
Und man muss auch dort in Erinnerung rufen, es ist ja so in der Schweizer Fußballliga, dass dann nach einer gewissen Zeit der Strich massgebend ist. Und ja, da werden wieder ein paar Vereine drum kämpfen. Im FCB geht es nicht darum, ob du dabei bist oder nicht, sondern natürlich nur um einen Meistertitel. Aber andere Teams, die gegen den FCB schütten, ja, und dort ist dann jeder Punkt, wo sehr entscheidend kann sein. Gehen wir doch noch kurz jetzt auf die Schweizer Nazi-Trophy, Kevin, wo die Pause jetzt kommt. Der Murat Yakin hat sie Aufgebot bekannt gegeben. Selbstverständlich ist Dominik Schmid vom FC Basel wieder nicht mit dabei, einfach, dass ich es einmal mehr erwähnt habe. Dafür hat man eine Fasnacht zurückgeholt von IB, rein von dem, was er gezeigt hat, rein mit Nazi aufgestellt ist. Ein Entscheid, den man so nachvollziehen kann von Murat Yakin.
Kann man so nachvollziehen. Ich habe mehr so ein bisschen den Entscheid rundum noch auch verfolgt. Finde ich eine spannende Angelegenheit dort. Es sieht wirklich noch immer noch so aus, als wären die Fronten sozusagen verhärtet. Ja, aber das zum Dominik Schmid. Kannst du nicht mal eine Anfrage stellen dort am Verband? Oder an Murat Yakin?
Ja, setzt halt auf andere Spieler. Ganz einfach. Und da kann wahrscheinlich auch David De Galla nicht machen.
Stimmt, ja. Das habe ich eigentlich schon fast wieder vergessen, dass er ja dort im Staff mit dabei ist. Aber wenn wir vielleicht gerade schnell über die Nazi schwätzen, Nazi-Captain Granit Xhaka, wir haben am Anfang von der Saison auch im Podcast ein bisschen über den Transfer geschwätzt, diskutiert. Also, hervorragend momentan. Das scheint der absolut richtige Entscheid gewesen zu sein.
Hat jetzt das letzte Mal auch noch sein erstes Goal gemacht. Unglaublich in Form. Bringt die Mannschaft voran, die eine tolle Saison bis jetzt spielt. Einmal mehr beeindruckend, was auch zu leisten vermag, auch jetzt noch.
Und ich glaube, das ist einfach mega wichtig auch für die Nationalmannschaft, weil ich glaube, ihm seine Stimmung, so wie er gerade drauf ist, das wirkt sich doch auch sehr gut auf das Team aus, oder? Und wenn er dort so mit so viel positiven Gefühl zurückkommt, dann denke ich, jetzt für die letzte Phase von der WM-Quali, dass man sich dort halt auch, oder dass man dort wirklich die direkte Qualifikation auch schafft, auch extrem wichtig. Und noch wichtiger glaube ich auch, dass man das Spiel gegen Schweden positiv gestalten. Schweden ist letztplatziert momentan in der Gruppe von der WM-Qualifikation. Und dass die Schweizer Nazi dann nicht im Kosovo noch irgendwie sich auf ein Finalissima muss einlassen.
Absolut, also das will, glaube ich, niemand dort hingehen und es geht dann noch etwas. Aber ich meine, die Ausgangslage ist ja wirklich gut. Also wenn die Schweiz gegen Schweden gewinnt, ist praktisch alles entschieden. Weil bei Punktgleichheit, auch wenn der Kosovo will gewinnen, entscheidet die Goaldifferenz. Und da ist die Schweiz top. Wenn man einen Punkt holt und der Kosovo gewinnt, ja, darf man sicherlich nicht verlieren auswärts, aber was sicherlich schade ist, wenn man auf den Match schaut, dass ein Remo Freulo fehlt, der halt eine sehr gute Unterstützung war für den Granit Xhaka, wirklich, wo ja, überspitzt gesagt, auf seinen Stiefel abspielt, aber der einfach wirklich gut ist und ein wichtiges Puzzleteil ist. Das zeigt auch, dass der Murat Yakin immer auf ihn gesetzt hat. Tolle Ambiance, es dürfte wahrscheinlich ausverkauft sein, das spielt Genf gegen Schweden, das ist auch etwas Positives. So, dass man das wirklich eigentlich kann fixen oder praktisch fixen, so, dass man sich dann für die WM qualifiziert, wo man eben, wir haben es auch schon mal davon gehabt, gewisse Fragezeichen gehabt im Sommer. Aber ja, eigentlich wirklich eine gute Qualifikation bis jetzt gespielt.
Ich glaube, auch extrem wichtig war, wenn man auch wieder so ein bisschen bedenkt, oder, was für ein Tief zwischenzeitlich die Schweizer Nationalmannschaft war. Darum, glaube ich, sehr gut, wenn man das Positive so gestalten kann. Stefan, nur kurz, dann überlasse ich dir wieder das Wort. In der Region sind die meisten Mannschaften bereits in der Winterpause. FC Bubendorf auf dem 4. Platz. Kurz Zwischenfazit zu eurer Saison und allgemein zu der Region?
Also zu unserer Saison oder zu unserer Vorrunde, müssen wir ja sagen, wir sind etwa in den Erwartungen drin. Also wir haben einen guten Abschluss gehabt, wir haben gewonnen zum Abschluss, sind zufrieden, wie wir da sind. Es könnte etwa 2 Punkte mehr, sollten wir auf dem Konto haben, sicher. Aber ja, insgesamt dürfen wir zufrieden sein. Und ansonsten in der Region lässt sich einfach, also wenn man und auch die Spiele anschaut, sonst passieren viele Goal in der Region, tolle Match. Also von dem her, es ist, ich kann auch noch an ein Spiel erinnern, Gelterkinden 0-3 hinten gegen Rheinach und innerhalb von 10 Minuten 3, die das Ding gewinnen, am Schluss 5-3, hat ein paar ganz tolle Treffer drin gehabt, direkt verwandelte Eckball, fast wie es der Shaqiri schon mal gemacht hat. Also von dem her, der Blick in regionalen Fußball lohnt sich und auch geht auch noch weiter. Also die Zweitliga ist zwar in der Winterpause, aber es gibt noch viele Spiele, Zweitliga Inter in der Erstliga. Und was man auch noch anmerken kann, apropos Caniciaca, bevor er dann am Montag einrücken wird, macht er einen Zwischenhalt, und zwar zu Binnigen. Dort ist ein Social Media Star, kann man sagen, wo eine Aufnahme macht.
Find the Pro.
Genau. Wo Tausende von Leuten anschauen, wo sehr beliebt ist. Und dort ist dann auch der Caniciaca dabei. Gibt sich dort eher auf dem Spiegelfeld zu Binnigen am Sonntag?
Ja, ganz, ganz, ganz spannend. Eben der Tauli, der Taulan Chaka sieht, wie jetzt öfters auf im regionalen Fußball unterwegs. Jetzt kommt der jüngere Bruder mit einem Social Media Format. Bin gespannt, was das gibt.
Dort wird sicherlich auch sehr interessant sein. Ja, ich gehe davon aus, dass der eine oder andere sich dort wird blicken lassen, wenn auch schon mal der Grani Chaka in der Region ist. Bringt uns zum Abschluss aber noch, an 5 Fragen, an ein Format, das du eingeführt hast, um uns besser kennenzulernen, weil wir ja immer noch in einer Findungsphase drin sind, wo wir aber gleich mal abschliessen wollen. Und du mich daran erinnert hast, die letzte Mal, dass wir das nicht durchgeführt haben. Also ich habe da leichte Kritik gespürt und habe mir selbstverständlich das zu Herzen genommen. Und würde doch darum einfach mal starten. Die erste Frage, weil du es gerade angesprochen hast, wir haben den letzten Match gehabt, von der Vorrunde und bei uns jetzt eine Kabinenparty gegeben, inklusive einem Bierpong-Turnier. Wie hat das bei dir früher ausgesehen im Beachsoccer nach einem Match? Haben da Sandburg gebaut und jeder hat dann so sein Kächeli mitgebracht?
Die Vorstellung, nein, definitiv nicht. Boah, ist so schwierig. Ich habe so viele verschiedene Kabinenerlebnisse, verschiedenste Kabinen erlebt. Ich glaube, das, was mir momentan wirklich am präsentesten ist und weil es halt einfach emotional so geladen war, ist an der Weltmeisterschaft mit der Schweizer Nazi im 21, wo wir gerade den ersten Match gegen einen grossen Favorit Brasilien hatten und dann eigentlich gefühlt die ganze Garderobe auseinandergenommen haben, weil wir den ersten Match gegen den Favorit, Top-Favorit, haben können gewinnen. Und ja, ich selber auch noch irgendwie einen Stuhl in der Hand gehabt und dann Decke geworfen. Und, ja,
aber nicht kaputt gewesen. Gegangen?
Nein, nicht kaputt gegangen. Aber die Party ist auch noch im Gar weitergegangen. Ist sehr lustig gewesen.
Das sind doch die Erlebnisse, die man sich dann eben gern tut, zurückerinnern.
Genau.
Der FCB spielt am Sonntag gegen Lugano und ich habe einen guten Kollegen, treuen Hörer von unserem Podcast. Liebe Grüße, gehen da raus an Simon. Und er ist seit er ein kleiner Bub ist, grosser Fan von den Luganesi. Und er ist, glaube ich, zu dieser Zeit früher noch nie im Tessin gewesen. hat kein Familienmitglied dort, keinen direkten Bezug zum Club, aber ist aber trotzdem ein grosser Fan davon. Kennst du auch jemanden, der einfach so Fan ist von einem Verein?
Boah, kommt mir gerade niemand in den Sinn. Ich habe zuerst einmal an mich gedacht, ob ich irgendwie Fan oder Sympathie habe für irgendeinen Verein. Nein. Mein Bruder hat einfach irgendwie, er hat mega viel gamed gehabt, FIFA. Und er war zwar nicht Fan gewesen, aber dann ist er irgendwie so gut gewesen. Am Schluss hat er gefühlt die ganze indische Nationalmannschaft kennt, wobei es hat einen Zeitpunkt gegen die haben alle Singh geheissen gehabt. Aber er hat dann irgendwie ständig mit Indien gespielt gehabt. Und das ist irgendwie so eine Sympathie, die dann plötzlich entstanden ist.
Spannend, spannend. Ja. Apropos Bruder, haben wir auch eine Frage parat. Lieber das entscheidende Aufstiegsspiel vom Bruder schauen oder, wenn er halt zeitgleich zusammenfällt, den Jahrestag mit der Freundin zelebrieren?
Ah, dann das Aufstiegsspiel vom Bruder schauen.
Muss die Freundin hintereinander stehen?
Wir wissen nicht einmal, wenn wir zusammengekommen sind. Das hat ja gar keinen Jahrestag. Wegen dem ist es sehr einfach, auf das Spiel von meinem Bruder zu schauen. Und sonst, wenn es so wäre, dann würden wir halt dort irgendwie irgendetwas Schönes machen.
Also der Jahrestag, den gibt es nicht?
Nein, den gibt es nicht.
Spannend. Okay, ja gut. Ich habe etwas anderes Spannendes gefunden. Und zwar in der Mediendatenbank. Ein Artikel aus dem Jahr 2015. Vor 10 Jahren bist du auf einem Podium gewesen zum Thema Berufsbildung, unter anderem mit der FCB-Legende Massimo Ceccaroni. Dort mal der technische Leiter Nachwuchs. Und er hat gesagt, darauf verweisen, dass es wichtig ist, dass junge Sportler neben der sportlichen Tätigkeit den Ausgleich haben. Und dann steht da, dass der Kevin Wanci, der für die Schweiz U21 Beachsoccer-Nazi spielt, ein Praktikum bei einem schwedischen Möbelhaus macht und sein Arbeitgeber ihm grosse Freiheit lässt, damit er mehrere Mal pro Woche am Oben trainieren kann. Ein Praktikum bei einem schwedischen Möbelhaus. Was hast du bei der IKEA gemacht?
Also es ist, viele wissen das gar nicht, aber in Pratteln gibt es ein silbriges, längliches Gebäude, oberhalb vom Lager sogar noch, eigentlich vis-à-vis vom Liwig. Und dort ist eigentlich die ganze Supply Chain von der IKEA, also weltweit laufen dort eigentlich die ganzen Einkäufe durch und Transport werden abgewickelt. Und ich habe dort ein Praktikum, kaufmännisches Praktikum gemacht. Aber natürlich, ich durfte auch eine Woche lang dann schauen, wo das Geld verdient wird. Und im gelben Shirt im Warenhaus helfen, Möbel aufbauen und Kunden bedienen.
Also so ein Pax-Regal, da könntest du mir jetzt helfen.
Ja, ich mache es nicht gerne.
Sehr gut, spannend.
Aber ich habe hier noch eine lustige Anekdote. Wo ich dann nachher mein Praktikum abgeschlossen habe, hatte ich einen Wunsch frei. Und mein Wunsch war, dass ich in Bällelebad gehen wollte, wenn der Laden noch zu ist. Und dann haben alle, die ausgebildet worden sind, mit mir dürfen dort eigentlich in Bällelebad spielen.
Okay, also das Kind im Mann wieder rausgehen, genau. Wo du dort noch jung bist. Okay. Ich hätte jetzt hinter dem gar nicht die feinen Essen von IKEA. Dort einfach irgendwie mal Hopfen voll zu erlangen.
Hey, es hat eben so eine Mitarbeiterkantine dort. Und du hast für wenig Geld, sehr günstig, mega grosszügig gewesen. 4.50 Franken dazumals. Hast können, am Mittag hat's einfach 2 verschiedene Menü gehabt. Und, verschiedene Thementage. Und das war mega cool gewesen. Also, es war eine mega tolle Zeit gewesen, muss ich sagen. Viel gelernt. Spannend. Englisch unter anderem auch.
Top. Kann man immer brauchen. Und wieder etwas mehr erfahren. Schwedisches Möbelhaus, wo er aktiv war. Abschlussfrage, wir haben Herbstmesse. Lieber mit einem hässigen Ludovic Magnin für 2 Stunden wegen einem technischen Defekt auf dem Riesenrad stecken bleiben oder der Käsebengel läuft über das neue schicke Hemdli, das du extra für einen Geschäftstermin zu oben angezogen hast?
Dann lieber auf dem Riesenrad mit dem Ludovic Magnin. Das stelle ich mir sehr amüsant vor, mit ihm können dort vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Palme bringen.
Nicht, dass du dann meinst, hast du nicht eine beruhigende Wirkung?
Nein, ich weiss, ich habe mit ihm noch nie so wirklich so geschwätzt. Ich weiss nicht, ob ich das bei ihm hinkriege, aber ich könnte sicher auf ihn eingehen und mit ihm gewisse Sachen anschauen. Aber ich bin auch gerne der, wo die Leute echt
abfusseln. Und amüsierst du dich, wenn sie sich dann aufregen? Genau. Würde man dich dann auf dem Riesenrad antreffen oder dann ihn hier auf dem Kettenkarussell, Freifallturm? Oder ja, nur so, in der Essensmeile?
Nein, nein, so Adrenalin darf es schon auch sein. Also ich glaube, Riesenrad wäre dann schon ein bisschen zu ruhig. Dann Kettenkarussell bin ich gewesen. haben wir 7-jährigen Brüder mitgebracht. Darauf schon 80 Meter in die Luft. Also mein Halbbruder, ihm seine Mutter hatte nicht so Freude gehabt, als ich dann das Bild geschickt habe, dass er drauf da hat. Aber er hat unbedingt drauf will und hat es gemacht.
Dann macht der grosse Bruder macht dem Kleinen natürlich eine Freude.
Genau.
Hat einen Messplatz bekommen. Sehr schön. Sehr schön. Also, wieder Neues gelernt, da bin ich dankbar. Ein Dank geht auch an die Kollegen von der Redaktion, die mir da den ein oder anderen Tipp gegeben haben dazu. Und möchte jetzt noch Abschluss anbringen, wenn es um Feedback geht, an Nenad, der uns geschrieben hat auf X, wo uns regelmäßig lost und auch verschiedene Inputs geschickt hat zu Themen. Und ein Gruß geht raus an Alain aus Sissach. Letzten Freitag, als ich bei der EHC schaue, mit ein paar Freunden, in dieser Gruppe auch er dabei gewesen. Grosser EHC-Fan, plötzlich zum FCB das Thema wurde und es dann erzählt, ja, auch aus der Benno, die Podcast. Natürlich grosse Freude gehabt.
Mega cool, du hast mir auch darüber berichtet und sowieso auch alle anderen auch, die schreiben und uns ansprechen. Ich lese alles, habe auch immer Freude, auch wenn es kritisch ist oder mal etwas nicht gut ist, einfach mitteilen. Der Stefan erinnert mich auch immer wieder daran, dass ich soll brav auch zurückschreiben, antworten. Ich gebe mir Mühe, aber ich nehme sicher alles mit auf und habe immer Freude.
Ich möchte ihm dann ab und zu verziehen, weil ich habe diese Woche am Dienstag auch ein WhatsApp bekommen von Kevin. Hey, wenn du mir die Folge vom Freitag besprechen, dann habe ich ihm nett, wie ich geschrieben und dann etwa 15 Stunden nichts mehr gehört. Also von dem her ist ein viel beschäftigter Mann.
Moment, ich habe geschrieben, morgen. Ich habe geschrieben, eben morgen. Und du hast geschrieben, ja, wenn hast du Zeit.
Man könnte aber trotzdem zurückschreiben, wenn man morgen Zeit hat.
Das stimmt. Das tut mir leid.
Alles gut. Ich habe dann im Nachhinein das morgen wirklich überlesen gehabt und gemerkt, okay, das ist eigentlich mein Fehler. Aber ich habe gedacht, ja, vielleicht so schnell eine Nachricht mit einer Zeitangabe kommt. Aber ja, noch. Schön bist du bei uns im Studio gewesen. Schön habt ihr uns zugelost. Wir sind gespannt aufs Ende von diesem dicht drängten Programm gegen Lugano. Und dann wartet Nazi-Pause. Diskussionsstoff geht uns sicher nicht aus. Wünschen euch ganz eine gute Zeit und wir hören uns.
Der Penalty Podcast auf basilis.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Präsentiert von Emil Frey mit dem Ford Business Center und der grössten Ford-Angebot für Firmen und Private. Emil Frey in Münchenstein.